Ich habe Ihr Buch so quer gelesen und muss vorweg fragen, Sie waren ja im März, schreiben Sie noch in Innsbruck. Das heißt, Sie waren ja mit einem Besuch in Tirol im Hotspot. Wie ist es Ihnen mit dem Gefühl gegangen, dass Sie da auch dabei gewesen sind?
Ich hab, muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich habe das relativ unbefangen genommen. Vielleicht als Ärztin sieht man es ein bisschen anders, ist man vielleicht ein bisschen abgebrühter. Ich bin auch noch in Italien gewesen, knapp davor, bevor in Italien die ersten Fälle aufgetreten sind, weil ich ja in der Toskana auch ein Haus habe. Aber ich habe, man hat ja, ist ja damals noch ganz am Anfang gestanden. Man hat ja auch noch nicht gewusst, dass es so viel asymptomatische Träger gibt. Und insofern hat man das Gefühl gehabt, noch, man hat es eingeschätzt wie eine Grippe. Also entweder kriegt man es oder man kriegt es nicht. Ja? Und das war natürlich damals noch die Grundhaltung am Anfang März.
Und ich gehe davon aus, Sie haben es nicht bekommen. Ist
Nein,
diese Frage erlaubt?
es ist mir nicht bekannt. Ich muss dazu sagen, ich habe heuer im Winter eine biestige Erkältung gehabt, muss ich sagen. Die hat mich 3 Wochen geschüttelt, aber ohne wirklich je mich aufs Lager zu werfen, wenn man so schön sagt, so eine Verkühlung. Und wir haben vor Corona, haben wir ja doch ein bisschen eine andere Konzeption gehabt zu Grippeerkrankungen. Ich glaube, das wird sich dramatisch ändern, dieses Empfinden. Wenn Sie sich vorstellen, wir sind 2019, 2020, diese Herbst 2019 auf 2020, da haben wir alle gesagt, naja, hoffentlich erwischt mich die Grippe nicht, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Nein, wer weiß, das bringt sie eh nicht, brauche ich gar nicht. Ne? Man hat es überhaupt nicht so hart geschätzt. Ich glaube, das wird heuer im Herbst anders sein. Ich glaube, heuer im Herbst wird man mit einem anderen Bangen und vielleicht sowieso noch mit Abstandsregeln und Abstand halten müssen, mit einer ganz anderen geschärften Wahrnehmung in diese Periode hineingehen.
Und allgemein kann man ja grundsätzlich sagen, diese Lebensveränderung bringt ja viele Dinge mit sich, die wir uns jetzt noch gar nicht bewusst sind, sei das unser Bewegungsverhalten, unser Kommunikationsverhalten, wie wir uns in vielen Dingen auch oft zurückbesinnen, um was geht's eigentlich? Jetzt sind Sie ja auch Psychotherapeutin, können Sie so kurz einen Ausblick geben oder Rückblick? Status quo und Ausblick, was diese Corona-Krise mit uns als soziale Wesen, als Menschen eigentlich macht.
Also wir befinden uns ja noch immer in einer riesigen, um nicht zu sagen globalen Feldstudie, wie eine äußere Noxe auf uns wirkt und unser Verhalten und unsere Selbstkonzeption und unser Mindset beeinflusst. Und da muss man an der Stelle sagen, so viel Datenmaterial und Einsichtsmöglichkeit zu sich selber hat noch kaum je ein Ereignis ermöglicht, ja? Im Kollektiv, nämlich im gesamten globalen Kollektiv. Ich möchte aber eines vorausschicken. Es gibt Hunderttausende Collateral Damage, wie es so schön heißt, Kollateralschäden aus dem Covid. Und es sterben viele, viele Menschen, nicht nur mit und an Covid, sondern in der Folge der Prozesse, die durch Covid verursacht worden sind. Ich werde die Berichte von diesen, möchte ich sagen, schrecklich von Panik gezeichneten Gesichtern der tausenden indischen Wanderarbeiter, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, die sowieso schon marginal waren und sich zu Fuß mit den kleinen Kindern am Arm aufgemacht haben, um in ihre Heimatdörfer hunderte Kilometer zu kommen. Nicht vergessen, da frage ich mich, wie viele werden dort ankommen. Genauso der Bericht eines Journalisten aus Lateinamerika, der berichtet hat, wir testen fast nicht, wir heben Massengräber aus, Tausende sterben jetzt an Covid, war sein Satz, aber Hunderttausende werden wahrscheinlich an Hunger sterben. Ne? Das muss man alles bedenken. Und wenn wir jetzt davon reden und ich Ihre Frage beantworte, was bewirkt das? Und ich werde Ihnen einige positive Dinge sagen. So soll das natürlich nicht das unermessliche Leiden, das viele, viele tausende Menschen getroffen hat oder die Todesfälle verunglimpfen, sondern ich glaube gerade im Gegenteil, wenn wir diesen hohen Pay-Toll achten und wertschätzen und respektieren, dann müssen wir genau jetzt hinsehen, welchen Erkenntniswert können wir aus dem Ganzen ziehen. Und da ist der wesentlichste Punkt einmal der, dass wir durch diesen Lockdown und die kollektive Suggestion von Bedrohtheit, weil hier geht es nicht um irgendwas, sondern ums Eingemachte, um die Gesundheit, dass uns der auf uns selber zurückgeworfen hat. Nicht vieles hat uns aus unserer Alltagsnormalität herausgerissen und in eine neue, stark verschlankte, reduzierte, kommunikationstechnisch gesehen und bewegungsreduzierte neue Realität hineingeworfen. Ja, wir durften auf einmal nur mehr marginal hinaus und war unser Umgang, unser Kontakt mit anderen Menschen war extrem eingeschränkt, was den physischen Kontakt betrifft. Und da konnten wir zum Beispiel feststellen, dass es doch ein großer Unterschied ist zwischen physischem Kontakt und Social Media, was mir viele Jugendliche jetzt berichten, dass sie das erste Mal realisieren, dass das ganz wesentlich ist, der Sozialkontakt mit den Freunden, wie sehr ihnen die Schule, dieses elende Konstrukt Schule fehlt, wie sie es selber sagen, weil die Freunde fehlen und weil das so wichtig für sie ist. Das heißt, wir können hier die Realität erkennen, unsere biologische Realität als Zoon Politikon, wie es Aristoteles schon gesagt hat, und nicht nur als leeren Satz, als Gemeinschaftswesen, dass wir einander wirklich brauchen, den Kontakt brauchen, dass das etwas ganz Wertvolles und Wichtiges ist, mit dem man dann vielleicht auch etwas achtsamer im Raum der Social Media in Zukunft umgeht, wie mir einige durchwegs versichert haben. Ich habe ein paar junge Delinquenten des schweren Cyberbullings bei mir auf der Couch liegen, die jetzt Einsichten bekommen haben. Ich glaube auch, dass wir durch diese enorme Verschlankung unseres Alltags, wo wir doch bisher in so eine enorme Eventkultur uns eingebaut haben, überall müssen wir dabei sein, alles müssen wir machen und auf jeden Fall müssen wir alles haben, feststellen konnten, dass diese hektische Betriebsamkeit, dieser hohe gesellschaftliche Speed vielleicht weder zuträglich noch erfüllend ist. Und man hat vielleicht auch die Chance gehabt, schlichte Dinge oder die vollkommen gerichtete Kommunikation mit anderen Menschen wieder neu zu entdecken und auch zu entdecken, dass Dinge, wenn sie mit Muße geschehen und mit Langsamkeit, sich auch ganz anders entwickeln können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, dass Enge, eingesperrt sein außerhalb unseres Bewegungsraums, uns bewegen zu dürfen, eine enorme Belastung für uns bedeutet. Wir sind biologische Wesen, die Bewegung brauchen. Eigentlich sind wir evolutionsbiologisch darauf programmiert, dass wir zumindest 4 bis 6 bis 8 Kilometer pro Tag zurücklegen sollten, im Minimum. Und das war schon eine harte Probe. Vielleicht kann der eine oder andere auch da zur Einsicht kommen, dass rein medizinisch gesehen Bewegung die beste Prophylaxe für zahlreiche Erkrankungen darstellt. Das ist vielleicht auch ein wesentlicher Erkenntnisgewinn, dass wir unsere Lebensrhythmen vielleicht nach Covid ein bisschen umstellen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt diese Masken und das Abstandhalten im öffentlichen Raum und so wie es aussieht, könnte es ja sein, dass uns das noch länger begleitet und da müssen wir dann schon wirklich ernsthaft nachdenken, was wird das für uns heißen? Was wird das vor allem für unsere Kinder heißen?
Jetzt nehme ich noch einmal auf, es gibt ja ganz, ganz viele wirklich negative, schlimme Tragödien, die im Hintergrund oder aktiv durch diese Krise ausgelöst worden sind. Trotzdem, um auf die positiven Elemente zu schauen, und Sie haben es ja auch angesprochen, man hat ja teilweise das Gefühl gehabt, die letzten Jahre, diese unter Anführungszeichen Burnout-Gesellschaft wird immer noch schneller, immer noch intensiver. Und ganz, ganz viele Menschen haben ja jetzt durch Corona das Gefühl gehabt, mal endlich habe ich einmal Zeit, auch Dinge in Ruhe zu erledigen. Wie sehen Sie diesen Faktor, dass es jetzt einfach die letzten 6, 8 Wochen auch die Möglichkeit gegeben hat, einmal wirklich in Ruhe mit Dingen aufzuräumen?
Ja, den Faktor sehe ich als großartig, denn er hat den Menschen vielleicht auch ermöglicht, in ihrem eigenen Lebensraum und auch in ihrem Inneren die Präzision auf das Wesentliche zu legen. Und das wäre ja auch, und gerade über diese Erfahrungen vielleicht, wenn ich feststelle, was hat mir, und darum habe ich in meinem Buch das auch mit Fragen mitbegleitet an den Leser, um ihn da in einen Reflexionsprozess zu verführen, wenn ich dann vielleicht feststelle bei der Frage, was hat mir am meisten gefehlt, und ich stelle fest, es war der soziale Kontakt. Es war die Umarmung mit Freunden, das Zusammensein mit Freunden. Dann, und das ist jetzt eine, nicht eine Kopfidee, wie wir oft dazu lesen, oder, sondern es ist eine gemachte, erlebte, in mir gespürte Erfahrung. Ja? Dann stelle ich vielleicht fest, dass die materiellen Tomaten, die mir immer so vorne hingehängt werden, vielleicht gar nicht so wesentlich sind in meinem Leben. Und ich kann in meiner nächsten Zukunft vielleicht neue Entscheidungsprozesse fällen, und die wären ganz wichtig für unsere Gesellschaft, denn unsere Gesellschaft steht an einer Weggabelung, unsere ganze Zivilisation in Wirklichkeit.
Jetzt ist es erstmals in unserer neuen Geschichte, die wir denken und erleben können, eine Krise in dem Sinn, die global alle Menschen betrifft, arm, reich, dick, dünn, groß, klein, welche Hautfarbe. Und das aber in einer Zeit, wo wir weltweit kommunizieren, wenn in Amerika, in Korea, in Südamerika irgendwas passiert, innerhalb von wenigen Minuten teilweise passiert da der Informationsaustausch. Das sind ja auch Dinge, die man so gesehen geistig, seelisch einmal verarbeiten muss. Und da ist ja auch ein großes Thema, dass man ja gar nicht mehr weiß, welche Wahrheit soll ich jetzt als die richtige annehmen, welches Gefühl, welche Emotion soll ich zu mir zulassen und welche soll ich als sozusagen, okay, das betrifft mich jetzt nicht unmittelbar, abtun und vielleicht nicht mehr mich damit auseinandersetzen. Das sind ja auch wahrscheinlich psychotherapeutisch Herausforderungen, vor denen wir jetzt auch vermehrt stehen, oder?
Ja, natürlich, Sie haben recht, denn das, was neu ist, ist, dass diese globale Krise nahezu zeitgleich den gesamten Globus erfasst. Das ist nicht eine Pesterkrankung, die über Jahre da um den Globus irgendwie herumtingelt, ja, und man weiß so gar nicht, nicht, sondern man ist nur, hat nur den Blick aufs Regionale, auf möglicherweise auf sein Dorf oder seine Stadt gerichtet und wird dann getroffen oder nicht, sondern wir erleben den Globus als Ganzen, egal ob ich in Wien sitze oder in Gramat-Neusiedl oder in Innsbruck. Ich erlebe, was in Südkorea ist, was in Lateinamerika ist, was in Indien, ich habe es Ihnen vorher gesagt, und das wirkt. Das wirkt auf uns. Und das kann wirken in der geballten Last einer Krise enorm als ein Verstärker, der sozusagen meine Stimmung auch massiv negativ modulieren kann, nach dem Gefühl einer, naja, Weltuntergang ist angesagt, ja. Wenn ich diese Prädisposition in mir trage, vielleicht, ja, diese Bereitschaft zum Katastrophismus, das kann aber auch meine Reflexivität anleiten, im Sinne von Zusammenhänge begreifen, Zusammenhänge verstehen, und daraus Schlüsse ziehen, die Verhaltensänderung eines jeden Einzelnen einleiten, um ein kollektives Social Mood, eine kollektive Stimmung und Grundüberzeugung zu erzeugen, die Zivilisation verbessert, damit diese Dinge nicht mehr so passieren werden oder sollten, ja, auch Kraft unserer Technologie dann, ja. Das hängt ein bisschen natürlich ab von der Psyche jedes Einzelnen, gell? Hier ist es nur wichtig, ich muss mich einschätzen können, ja? Ich muss mich einschätzen können, ob ich dazu neige, dass, wenn ich mir die Fülle der Informationen, die zur Verfügung stehen, und Sie haben es angesprochen, heute habe ich zeitgleich alles, was sich im Globus gerade tut, nicht? Wenn in China ein Vorarlberger umfällt, dann bekomme ich die Information und es betrifft mich. Beides zugleich, nicht? Und da muss man schon überlegen, kann ich das aushalten? Oder ich muss Möglichkeiten und Rituale haben, wie ich mich abgrenze dann auch wieder. Denn sonst ist es natürlich erschlagend und für viele Menschen dann nicht mehr bewältigbar. Und viele Menschen haben aber auch dann so einen, möchte ich sagen, so einen Reflex in sich, dass sie dann sagen, so, das schaue ich mir jetzt einfach gar nicht an, weil das ist mir jetzt zu viel, wie sie dann oft sagen.
Ein wichtiger Punkt, der auch viele Familien natürlich auch in Tirol und Österreich betrifft, ist der Umgang mit der unter Anführungszeichen neu herausfordernden Kindererziehung. Plötzlich übernimmt Mutter, Vater, Geschwister und so weiter übernehmen Lehrerrollen. Es gibt unterschiedliche neue Verteilungen in der Familie. Und jetzt hat man das Gefühl, jetzt haben wir mal diesen 18. Mai und dann für die anderen Schüler Anfang Juni. Es lockert sich wieder, es geht jetzt wieder auf. Jetzt für diese Phase gibt es irgendwas noch kurz und kompakt von Ihrer Seite, auch als sozusagen Kinder- und Jugendexpertin, wie man da die Kinder bestmöglichst unterstützen kann, dass sie da gut in diese zweite Corona-Phase hineinkommen.
Ja, es wird ja kein Schulalltag sein, wie wir ihn gewohnt sind. Das muss man schon sagen, nicht? Sondern es ist Schule spezial, wie wir sie jetzt haben, mit Schichtbetrieb und spezifischen Anforderungen, was Hygiene, Abstand halten und so weiter, Pausengestaltung betrifft. Und ich glaube, das Wesentlichste, was Eltern tun können, ist, das Kind positiv, in Richtung positiver Kooperation mit den es führenden Pädagogen in der Schule einzustimmen. Ich glaube, wir hatten jetzt und Eltern hatten jetzt die Möglichkeit, selber am eigenen Leib zu erfahren, dass der Beruf des Pädagogen, die Lehre, sehr viel mehr ist als ein bisschen Schulmachen, Halbtagsveranstaltung, wie man so gerne über die Pädagogen geschimpft hat, sondern dass das ein herausfordernder Beruf ist, der methodisch, didaktisches, pädagogisches Know-how braucht. Und Eltern sind oft mit ein oder zwei Kindern verzweifelt. Wir haben eine Online-Beratung in unserem Ausbildungsinstitut für Eltern etabliert gehabt. Und das war eine der Hauptproblemstellungen. Wie bringe ich meinen Sohn, meine Tochter oder meine zwei Kinder zum Lernen unter einen Hut? Und da muss man sich vorstellen, ein Pädagoge hat 25 in der Klasse und schafft das und kann das. Und hier müsste hier jetzt diese Situation und auch diese Erfahrung genutzt werden, um einen positiven Schulterschluss zwischen Elternhaus und Schule zu propagieren. Und wenn die Stimmung gut ist, wenn das Klima gut ist, wenn die Kinder von zu Hause mit Enthusiasmus geschickt werden, ja, in Richtung, und da, dort in der Schule passiert jetzt was Tolles für dich und deine Lehrer, deine Lehrerinnen achten auf dich und öffnen dir den Kosmos deiner eigenen Zukunft, dann wird das auch viel besser klappen. Ja, davon bin ich überzeugt und das ist das, was man jetzt für seine Kinder tun kann.
Ihr Buch heißt Startklar. Ist Ihr Blick optimistisch, zweifelnd oder kritisch auf die Zukunft, die auf jetzt uns zukommt?
Wachsam, würde ich sagen. Mein Blick ist wachsam und wir müssen alle wachsam sein. Zuerst einmal wachsam auf uns selber und dann wachsam auf das, was geschieht. Denn diese biologische Krise, Covid-19, ist in der Tiefe eine ideelle Krise in Wirklichkeit. Es ist die Nagelprobe der liberalen Demokratien, bitte, das muss man sich vor Augen führen. Denn wir müssen auf die Frage, kann sowas wiederkommen, ja sagen. Auch wenn wir naive Gemüter sind und wenig epidemiologisches Verständnis haben, glaube ich, liegt für jeden auf der Hand, so eine Sache kann wiederkommen. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir können nicht jedes Mal die Wirtschaft im Boden rammen, wir können doch nicht jedes Mal Lockdown spielen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir uns in einen Kontrollstaat, in einen freundlichen Kontrollstaat verwandeln, à la China, und dort wird es halt vorgelebt. Und wenn ich von Wörl nach Innsbruck will, brauche ich dann einen grünen Barcode auf mein Handy, weil sonst geht das nicht. Oder am besten überhaupt einen Chip eingepflanzt, mit all dem, was dann im Gefolge einer derartigen Datenkontrolle passieren kann und passieren wird. Und da soll man nicht naiv sein. Und dieser Weg in diese ängstliche, misstrauische Kontrollgesellschaft, den fände ich furchtbar. Und auch nicht wirklich zielführend. Ich bin allerdings optimistisch, denn das, was den Menschen immer weitergebracht, was unsere Spezies von der Mitte der Futterkette an die Spitze gebracht hat, waren zwei Eigenschaften. Die eine ist die, dass wir radikal sozial sind, dass wir also Gemeinschaft nicht nur brauchen, sondern auch wollen, pflegen und sie unser Trittbrett ist, unser Skateboard ist, um Probleme lösen zu können und große Probleme gemeinschaftlich bewältigen zu können, an denen jeder Einzelne scheitern würde. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist unser Frontallappen, dass wir kreativ denken können und immer wieder bewiesen haben und besonders gut unter Druck, dass wir dann vermögen, gänzlich neue Dinge zu denken, einen Quantensprung im Denken zu vollführen und fähig sind, neue Lösungen, die weit über dem Schüsselrand liegen, zu erfinden. Und auf das verlasse ich mich auch deswegen, weil schon vor Covid-19 eine, möchte ich sagen, ein gewisser Bodensatz von Menschen da war, die gedacht haben, dass wir neue Lösungen brauchen angesichts der vielen globalen Bedrohungen. Ich will jetzt nicht referieren über Klimawandel, Polkappenabschmelzen, Umweltverschmutzung, Plastik im Meer und so weiter. Aber die gesagt haben, so geht es ja nicht weiter. Wir fahren ja mit der Zivilisation gegen die Wand. Covid ist meines Erachtens der erste Inkassobote der Rechnung. Wir müssen diese Zivilisation neu denken. Und da gibt es viele tolle neue Ansätze, die alle darauf ausgerichtet sind, Ökologie achtend und energieneutral bilanzierend zu sein. Und auch in Tirol zum Beispiel, wenn Sie mit dem Präsidenten des österreichischen Skiverbands sprechen, mit dem Herrn Professor Schröcksnadel, auch der arbeitet an so etwas, der hat ein wasserstoffbetriebenes Pistengerät vorgestellt, unlängst arbeitet am energieneutralen Skigebiet. Nicht? Das sind großartige Dinge und davon gibt es viele neue Ansätze. Ja? Und die müssten jetzt mehr gesehen, mehr in den Vordergrund, mehr verlangt, mehr unterstützt und gefördert werden. Und nicht Ansätze, die weiter die Steigerungsgesellschaft mit ihrem Speed und mit ihrem Konsumismus befördern.
Frau Doktor, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch mit vielen Kilometern Distanz über das Internet. Alles Gute für die Zukunft und danke für Ihre Gedanken.
Fein. Vielen Dank und habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Danke ebenfalls. Alles Gute. Wiederhören. Danke.